Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich und freue mich auf ein Gespräch mit einem Poeten, der einen ganz eigenen Ton hat. Dinča Gyuceta. In diesem Jahr wurde er mit dem Peter-Huchel-Preis ausgezeichnet. Das ist der renommierteste Literaturpreis für Lyrik deutscher Sprache. Und vielseitig ist er auch. Dinča Gyuceta ist zugleich Verleger, er hat Theater gemacht und er hat viel Bodenständigkeit in seinem Leben, arbeitet auch als Gabelstaplerfahrer. Weites Spektrum. Herzlich willkommen, Herr Gyuceta.
Guten Morgen, Frau Timm.
Angefangen haben Sie ja ganz jung. Sie wollten Songtexte schreiben und träumten davon, dass Nina Hagen sie singt. Weiß die eigentlich davon?
Ich glaube nicht.
Nee?
Nee.
Nie getraut?
Nee, aber die Zeit ist gekommen. Bitte leiten Sie es ihr weiter.
Naja, seit dem Huchel-Preis sind Sie ja ein Literaturpromi. Vielleicht macht sie das. Sie singt ja auch Brecht. Warum nicht Gyuceta?
Warum nicht? Also das würde mich sehr freuen. Dazu vielleicht eine kurze Anekdote in meiner Kindheit. Also ich habe die Kindheit in der Kneipe meines Vaters verbracht und da durfte ich auch an den Wochenenden als DJ aktiv sein. Und Kultum, Sezen Aksu, Nina Hagen haben mich sehr beeinflusst. Und damals wusste ich überhaupt nicht, was Lyrik überhaupt ist. Ich wollte Songtexte schreiben, Liedtexte. Und mein größter Traum war, dass diese Texte von diesen wunderbaren Sängerinnen vertont und gesungen werden.
Der Peter-Huchel-Preis gilt als renommiertester Lyrikpreis deutscher Sprache und er katapultierte Dinča Gyuceta plötzlich mitten in die Aufmerksamkeit der literarischen Welt. Herr Gyuceta, man steht da von jetzt auf gleich in einer Reihe mit Ernst Jandl und Durst Grünwein. Haben Sie das schon verdaut?
Ich versuche es. Es ist mir eine große Ehre, mit einem Dichter wie Peter Huchel zusammen genannt zu werden. Aber ich weiß auch, dass der Weg noch, also dass ein langer Weg vor mir steht und dass noch viel zu machen ist. Also die Freude, die behalte ich für mich. Auf der anderen Seite weiß ich, Dinja, also so einfach ist es nicht. Mach weiter, arbeite weiter, höre zu, schreibe. Also das ist momentan meine Empfindung, mein Gefühl.
Dinja hebt nicht ab. Bekommen haben Sie den Preis für ein Gedichtband, Mein Prinz, ich bin das Ghetto. Gedichte um ja, Identität, Familie, Herkunft, auch Wut, aber auch teilweise mit viel Humor, wenn sich kleine Jungs einen hippen Haarschnitt für ein großes Fest machen wollen und damit Mönchsglatze wieder vom Friseur kommen. Gar nicht gut, da muss man sehr, sehr lächeln. Herr Gyuceta, wie entstehen solche Gedichte? Wie fangen Sie das an? Man setzt sich doch nicht hin und sagt, ich schreibe jetzt ein Gedicht.
Also eine Formel habe ich dafür auch nicht. Sie haben ja den Band gelesen und Sie werden in diesem Band auch die Leser, Leserinnen viele Stimmen hören, die mich beeinflusst haben, die mich inspiriert haben. Ob es jetzt die Stimmen aus der Arbeitswelt sind, ob es jetzt die Stimmen aus meiner eigenen Familie oder Freunde, Menschen, die ich in anderen Metropolen begegnet bin oder in der Literaturwelt. Alle haben mich irgendwie inspiriert, auch die Räume, die Tiere, die Pflanzen, also allgemein die Literatur. Mhm. Und es ist manchmal immer nicht so fair, wenn auf dem Cover nur ein einziger Name steht. Ein Text, ein Gedicht wird von vielen Identitäten, von vielen Existenzen geschrieben.
Das allererste Deutschland 1983, wollen wir uns das mal ein bisschen anschauen. Ich habe das gelesen als eine Liebeserklärung an die Mutter in all ihrer Müdigkeit und in all ihrer Zerrissenheit. Vielleicht mögen Sie uns einfach ein paar Zeilen lang zuhören lassen. Ja, Gyuceta.
Sehr gerne. Im Jahr 1983, Deutschland. Müde sitzt sie am Küchentisch. Ihre Schultern hängen wie eine Seilbrücke zwischen zwei entschwundenen Heimaten. Entfernt die Fäden der grünen Bohnen. Als sie meinen Atem in ihrem Nacken spürt, murmelt sie, diese blöden Fäden sind wie Lederriemen. In der Stimme meiner Mutter wie hat immer ein ausgesetztes Fohlen.
In der Stimme, wie hat immer ein ausgesetztes Fohlen. Herr Gütschida, das setzt ganz viele Bilder frei. Ein Fohlen springt fröhlich rum, ist ein bisschen störrisch, sehr lebendig. Und dieses Fohlen offenbar unendlich allein, weil ausgesetzt. Wissen Sie noch, wie dieses Bild, das Fohlen für Ihre Mutter, wie das zu Ihnen kam?
Also die Erinnerungen sind ein bisschen verschwommen, aber ich kann mich an unsere alte Wohnung erinnern, in Nettetal-Lobberich auf der Breilerstraße. Die Wohnung war über der Kneipe meines Vaters und wir hatten eine riesengroße Küche. Solche Küchen gibt es heute gar nicht mehr. Also es ist unvorstellbar. Und ich sehe meine Mutter, also ihre Silhouette. Und das war immer so meine Lieblingsbeschäftigung, Puzzle. Also und auf diesem Puzzle war ein weißes Pferd. Also und irgendwie ist es vor 2-3 Jahren zusammengekommen und dann entstand dieser Text.
Lesen Sie Ihre Texte immer laut, auch um zu testen, wie sie klingen?
Ich brülle meine Texte.
Brüllen?
Ja. Also wie eine Bekloppte. Und dann kommen die Kinder manchmal rein und fragen, ob es bei mir alles gut ist. Also, nee, also um den Ton herauszufinden, um mir sicher zu sein, ob alles sitzt, lese ich meine Texte sehr laut. Das ist dann natürlich die erste Phase.
Und dann wird geschliffen und jedes Wort gewogen.
Also ich schleife nicht so gerne. Viele Texte in diesem Band sind noch sehr roh, weil ich einfach das Gefühl hatte, wenn ich jetzt mit dem Schleifen beginne, werde ich einige Emotionen kaputt machen. Und es ist ja immer so, wenn man irgendetwas noch korrigieren möchte, dann verliert, also dann geht irgendetwas flöten. Aber was ich nachher gemacht habe, ich saß mit meinem Lektor Wolfgang Schiffer am Tisch und wir haben darüber gesprochen.
Aber brüllen, das ist ja auch eine ziemlich exaltierte Art, sich selber zu vergewissern, ob was klappt. Manche Gedichte, Herr Gütschäter, klingen auch ziemlich wütend. Also Papa, mach dir keine Sorgen, hier gibt es Demokratie. Hier gibt es für jeden Papageien den sichersten Käfig. Und Bildungsbürger, die sich für Schmetterlinge halten, das klingt alles gar nicht nach Kompliment. Welche Wut bricht sich da auch Bahn in den Gedichten?
Also Wut wird ja immer so in eine negative Ecke gestellt. Ich denke, es ist etwas Menschliches. Und die Wut ist auch berechtigt. Es gibt leider immer noch sehr viele Schubladen in der Gesellschaft, in der Politik. Und es hört, also ich habe ja auch ein Problem damit, wenn man mich fragt, Herr Gütschäter, Sie kommen aus einer Arbeitswelt, Sie waren Werkzeugmechaniker, wie kamen Sie zu Gedichten? Warum nicht? Ich sehe diese Gedichte als eine gemeinsame Reise. Also es sind unsere Empfindungen, es sind unsere Ängste, es sind unsere Existenzen, es sind unsere Stimmen, die einfach zusammengehören. Das spielt für mich die Nationalität, die Religion, der Hintergrund überhaupt gar keine Rolle. Mhm. Und natürlich, wenn ich solche Schubladen sehe, diese Denkweise gibt es leider auch in der Literaturwelt. Also es gibt diese Elite und dann gibt es ja diese kleine Monchichis.
Also die Bildungsbürger sind der Schmetterling und Sie so eine Art Regenwurm oder so.
Das denken leider viele, ja. Aber man sieht ja heute, Gott sei Dank ändert sich da was, dass es nicht so ist.
Der Gedichtband enthält auch Familienfotos, auf die mit ganz krakeliger Schrift geschrieben wurde. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wessen Schrift ist das, Herr Gütschäter?
Die Schrift gehört meinem Sohn, Yılmaz Nazım Gütschäter.
Der schreibt so Sätze wie, deshalb bin ich allen fremd, die von Heimat reden. Der ist doch höchstens 11, 12.
Nein, es sind meine Texte, die hat er nochmal abgeschrieben.
Ach so.
Er hat den Auftrag von mir bekommen, diese Passagen auf ein Blatt zu schreiben und der Grafiker hat nachher von mir die gescannten Dateien bekommen und dann kam diese Schrift auf diese Bilder. Es hat auch so eine ganz komische Geschichte. Also er wollte Nintendo Switch und ich habe ihm gesagt, Yılmaz, also dafür musst du jetzt was leisten. Und das war so ein Auftrag, den er von mir bekommen hat. Und dafür hat er seinen Nintendo Switch bekommen.
Und dann schrieb er auf, was Papa gebrüllt hat. Auch eine eigene Geschichte.
Also das war, glaube ich, mein erstes Interview mit der Rheinischen Post. Und da kam er rein und sagte, also ihm hat man gefragt, was er von den Gedichten seines Vaters hält. Und er sagte, also mein Vater schreibt so komische Sachen, ich verstehe nichts.
Dinscher Gütjeter ist unser Gast, uns zugeschaltet aus Köln, geboren 1979 und aufgewachsen in Nettetal an der holländischen Grenze. Vor allem aber aufgewachsen, Herr Gütjeter, in der Kneipe Ihrer Eltern, das haben Sie uns schon erzählt. Wie war das? Was haben Sie da erlebt?
Diese Welt beschreibe ich ja manchmal als Kosmos. Also es gab diesen großen See gegenüber der Kneipe und dahinter die Erdbeerfelder, die Spargelfelder, Felder, wo auch meine Mutter nach ihrer Arbeit in der Fabrik nochmal, also weitergearbeitet hat. Mhm. Und jedes Jahr im Sommer kamen Romas, Sintis mit ihren Wohnwagen. Danach im Spätherbst kam ein Zirkus. Und ich hatte in diesem engen Raum eigentlich alles, was man für eine schöne Kindheit braucht.
Das pralle Leben beim Blick aus die Kneipe und in der Kneipe, da hört man ja auch viel. Vielleicht auch viel, was man gar nicht so wissen will. Was haben Sie denn alles in der Kneipe aufgeschnappt als
also,
Junge?
Wie Nazım Hikmet Menschenlandschaften schreibt in seinem großen Zyklus, so würde ich das formulieren, Menschenlandschaften jeder Art, jeder Typ war irgendwie anwesend. Und manchmal wurde die Kneipe von Ehefrauen überfallen.
Ups.
Es gab ein bisschen Krach, aber insgesamt, da kamen die Jäger mit ihren Kisten voll mit Hasen, Fasanen. Natürlich gab es auch diese, also wie soll ich es heute beschreiben, Bilder, die mich damals sehr gestört haben, die mir sehr viel Angst gemacht haben. Aber in dieser Kneipe habe ich auch sehr viel gelernt. Also wie kommuniziert man mit Menschen? Und dass der Mensch also sehr viele dunkle Flecken hat.
Das lernt man da schon als Kind, wenn man sieht, wer da alles in der Kneipe aufläuft, versackt. Weiß. Immerhin haben Sie ja schon mit 16 einen Text in einer Literaturzeitschrift untergebracht. Wie ging das?
Das war der erste Text, den ich so nach Düsseldorf geschickt habe. Damals gab es eine Zeitschrift, ich glaube, Die Brücke hieß es. Ich konnte nachher mein eigenes Gedicht nicht mehr wiedererkennen, also wegen all diesen Umbrüchen.
Mhm.
Aber das war das Erste, da habe ich also mich getraut, etwas einzureichen und die haben es abgedruckt.
Mhm.
Ich glaube, es war das Gedicht Kreislauf.
Opus 1.
Ja.
Die Eltern kamen in den 1960ern als Gastarbeiter aus Anatolien. Sie sind 1979 geboren, haben viele Geschwister. Wie sind Sie sprachlich aufgewachsen, Herr Gütjeter?
Natürlich mit der türkischen Sprache. Also zu Hause wurde Türkisch gesprochen. Und als es dann mit dem Kindergarten anfing, habe ich mir überlegt, Gott, wo bin ich jetzt? Was für eine Sprache sprechen diese Menschen? Und es hat dann natürlich ein bisschen gedauert, bis ich mich da eingelebt habe in dieser neuen Sprache. Und es war auch eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Mentalität. Es gab zumindest irgendetwas sowas wie Ordnung, die es ja in der Kneipe nie gab oder in meiner Familie. Die Mutter, sie war den ganzen Tag draußen, entweder in der Fabrik oder auf dem Feld. Mutter war unten in der Kneipe und auf dem Küchentisch lag alles, was wir brauchten. Die Wäsche, das Nutella-Glas, also die Buko-Schale, Frischkäse, das geschnittene Brot, alles lag auf dem Tisch. Und wir mussten irgendwie, ich oder mein Bruder, meine Cousins, mussten uns das irgendwie zurechtschneiden und zurechtfinden. Und als es dann mit dem Kindergarten anfing, da hat Mami gesagt, hier gibt es Ordnung. Hm? Aha.
Aha. Ich habe mich natürlich auch gefragt, ob dieses Vertrautsein mit zwei Sprachen, zwischen denen Sie ja auch pendeln, ob Sie das als Schriftsteller so insofern beeinflusst, dass ständig die eine die andere mit Bildern versorgt, dass Sie auch irgendwo bei Ihren Gedichten ständiger Übersetzer sind und ein Turner im Kopf zwischen Deutsch und Türkisch, oder trennen Sie das fein säuberlich?
Nein, überhaupt nicht. Das ist ein großartiger Luxus. Ich kann dafür nur dankbar sein. Manche Texte, manche Bilder, die sind türkisch, auch in diesem Band.
Beispiel?
Jetzt auf Anhieb, ich schaue mir gleich mal an, was ich Ihnen als Beispiel geben kann.
Während der Musik, während der nächsten. Aber dann erzählen Sie uns doch mal, Sie sind in der 10. Klasse von der Schule gegangen und haben eine Lehre gemacht als Werkzeugmechaniker. Die Kneipe der Eltern gab es da schon nicht mehr. Gibt es einen Zusammenhang? Mussten Sie auch schlicht Geld verdienen?
Das war ganz einfach. Mein Vater musste 1993, Entschuldigung, da war ich 14 Jahre alt, Insolvenz melden. Und mit den Finanzen war es dann ein bisschen nicht so korrekt in der Familie. Und ich wollte meine Unabhängigkeit. Ich wollte mein eigenes Geld verdienen. Und das ist auch der Grund, wieso ich in der 9. Klasse zu meinem Klassenlehrer Herr Dörnaus gesagt habe, Herr Dörnaus, können Sie mir bitte helfen, so schnell wie möglich eine Ausbildungsstelle zu finden. Und wir haben gemeinsam die Bewerbung geschrieben. Wie der Zufall es wollte, ich habe die Bewerbung an die Firma meiner Mutter geschickt und 2 Wochen später kam dann das Schreiben, dass die mich einstellen wollen.
Das ist Ihnen auch bis heute wichtig, dass Sie in Anführungsstrichen richtig arbeiten können, und Sie machen das auch. Sie sind, ich glaube noch bis heute, Gabelstaplerfahrer in Teilzeit, auch wenn Sie inzwischen Peter-Huchel-Preisträger sind. Was gibt Ihnen das, dieses schlicht auch körperliche Arbeiten, dieses Sein unter Leuten, die ganz anders reden, als man im Literaturbetrieb redet? Was gibt Ihnen das?
Ja, also Schreiben ist für mich auch richtiges Arbeiten. Also das muss ich jetzt unterstreichen. Das ist sogar meine wichtigste Arbeit. Meine Stelle als Staplerfahrer nenne ich immer so als eine Beschäftigung, die mir gut tut. Also die Sonja, meine Chefin, hört sich das jetzt bestimmt an. Sie weiß, dass ich heute hier sitze. Ich liebe, wenn ich mit Körper arbeiten kann. Ich mag, wenn ich auf der Haut Schweiß spüre. Und das hilft mir. Das bringt mich wieder aus der anderen Welt raus. Und wie sagt man, dieser Leerlauf, der tut mir sehr gut. Aber auch diese Kontakte mit anderen Arbeitern, mit LKW-Fahrern aus aller Welt, das ist ja auch so eine Studie für sich. Man lernt dadurch auch sehr viele andere Kulturen kennen.
Und man lernt eben nicht nur Bildungsbürger kennen, die sich für Schmetterlinge halten. Wurden Sie von denen eigentlich ernst genommen oder waren Sie der schreibende Gabelstaplerfahrer für viele im Literaturbetrieb?
Das war nie mein Problem. Die Frage wäre hier, glaube ich, ob ich meine Texte ernst nehme, und die nehme ich ernst. Sonst würde ich ja nicht überall auftreten und diese Texte vortragen. Und was andere über meine Texte denken, ist natürlich auch, also man ist ja immer auch so geschmeichelt, wenn man positive Rückmeldungen bekommt, aber wenn einige Leute denken, also dieser Status passt irgendwie nicht mit dieser Vergangenheit, dann ist es nicht mehr mein Problem, sondern das Problem derjenigen.
Der Lyriker, zeitweise Schauspieler und Regisseur, der gelernte Werkzeugmechaniker und geübte Gabelstaplerfahrer Dinçer Gütjeter hat noch ein weiteres Standbein. Er ist nämlich Verleger. 2011 gründete er den Elif Verlag. Herr Gütjeter, wie kam das? Wie ging das los mit diesem Verlag?
Das war 2011. Es hat mit einem Abschied zu tun. Ganz kurz, mein Vater sagte mir im Krankenhauszimmer, Dinçer, also glaub nicht an die Ärzte, mir wird es nicht besser gehen. Also nimm jetzt Abschied und kümmere dich um deine Kinder und verwirkliche deine Träume. Und ich hatte auch immer diesen Traum, einen Verlag zu gründen. Dann fing es 2011 an. Wir saßen in Köln in einer Kneipe. Ich war ein bisschen besoffen und habe gesagt, ich werde morgen einen Verlag gründen. Und das habe ich auch getan.
Eine Schnapsidee. Man braucht, ja, glaube ich, nicht mehr als einen Gewerbeschein. Also, aber das Geld war doch sicher nicht reichlich. Und dann einen Verlag gründen.
Also ich hatte 20 Euro für den Gewerbeschein. Mhm. Und die Druckerei bei uns am Ort hat mich dabei unterstützt. Wir haben eine Ratenzahlungsvereinbarung getroffen und dann habe ich 4 Jahre lang den Druck der ersten Bücher abbezahlt. Es war eine lange Zeit, weil die ersten 4 Jahre war nur Minusgeschäft.
Das heißt konkret, was haben Sie so verkauft?
Eigentlich nichts. Im ersten Jahr haben wir, glaube ich, 3 Gedichtbände verkauft.
Und dann auch noch Lyrik, also das, ja, klassische Extraregal im Buchladen für Special Interests. Sie haben ja Mut.
Und im 5. Jahr ging es dann, also wir hatten ein Programm, das kam, es war auch nicht mal geplant. Die ersten Übersetzungen aus dem Isländischen, denen zum Trost, die sich in ihrer Gegenwart nicht finden können, von Ragnar Helge Olafsson, das Debüt von Özlem Özgül Dündar, Gedankenzerren, und die Muse der Mäuse von Uwe Michel Gutschzahn. Die drei waren auf einmal, ich denke, also wenn ich jetzt zurückdenke, also ist das alles ein bisschen unrealistisch, aber alle 3 Bücher gingen in der 3., 4. Woche in die 2. Auflage.
Schöner Erfolg nach ganz kleinen Anfängen. Elif Verlag, Herr Gütschieter, wie kam er zu seinem Namen und was bedeutet er?
In der arabischen Sprache bedeutet Elif der Anfang, der Neubeginn, ist auch die erste Buchstabe. Für mich hat es eine ganz andere Bedeutung. Ich habe mir immer eine 2. Tochter gewünscht und im 5. Monat sagte der Professor in der Klinik Mönchengladbach, Herr Gütschieter, Sie werden einen Sohn bekommen. Das war eine ganz große Enttäuschung für mich. Ich wusste nicht, was ich mit einem Sohn anfangen sollte. Söhne spielen Fußball und sowas. Und das war auch genau die Zeit, wo ich den Verlag gründen wollte. Da kam der Gedanke, jetzt bist du 3, 4 Monate lang mit dem Namen durch die Gegend gelaufen. Der Verlag ist ja auch quasi das 3. Kind. Also nenne ich den Verlag einfach Elif.
Und inzwischen haben Sie sich damit abgefunden, dass Yilmaz ein Junge ist?
Ja, und mittlerweile liebe ich auch Fußball. Also wir sind 3-mal in der Woche unterwegs.
Weil er spielt oder kicken Sie?
Er spielt. Er spielt in einem Verein und in der Woche hat er seine Training. An den Wochenenden gibt es die Spiele, die Turniere. Meistens ist die Eiche, also die Mutter, mit ihm unterwegs, weil ich draußen bin wegen Veranstaltungen. Mhm. Aber ich schaue mir das mittlerweile auch sehr gerne an und es macht mir eine Freude.
Man lernt dazu. Inzwischen ist der Verlag eine kleine, feine Stimme, besonders für Übersetzungen aus türkischer Literatur, aber auch aus isländischer Literatur. Sie verlegen sich, weiß Gott, nicht nur selbst, Herr Gütschieter. Was muss man anbieten, damit Sie sich als Verleger für ein Werk interessieren?
Das ist so unterschiedlich. Es hat immer was mit dem Moment zu tun. Ich will ja auch überrascht werden. Und dann kommt irgendetwas, dann wird irgendetwas vorgeschlagen, was dir neue Türen öffnet. Und wo du denkst, aha, das hatte ich bis jetzt noch nicht. Aber das will ich jetzt mal ausprobieren. Das will ich irgendwie in meinem Repertoire, in meinem Archiv haben. Das will ich aber auch vermitteln. So fängt das Ganze an. Und das war bis heute nie anders. Als Wolfgang Schiffer mit Island ankam, habe ich gedacht, okay, über Island weiß ich jetzt nicht. Jetzt wird es aber Zeit.
Aber es ist schon eindrucksvoll, wenn man hört, dass die ersten Jahre geprägt davon waren, dass Sie ja 3, 4 Bücher verkauft haben. Lagen denn die anderen alle zu Hause rum, so wie so ein Mahnmal? Das muss ich alles noch irgendwie verkaufen? Oder mit der Angst auch, ich gehe sofort wieder pleite? Das ist ja auch eine wirtschaftliche Geschichte, so ein Verlag.
Ich ging jeden Tag pleite und jeden Abend hatte ich wieder irgendwie den Mut, ach Ninja, mach mal weiter. Also es hat aber auch etwas zu tun mit den Menschen, also mit denen ich zusammengearbeitet habe. Die haben sehr viel Geduld mitgebracht. zum Beispiel Ümit Kusoluk, der die ersten Covergestaltungen bei uns gemacht hat. Er hat mir damals gesagt, Dinja, mach dir wegen dem Geld keinen Kopf. Also irgendwann wirst du Geld verdienen und dann erst bekommst du von mir Rechnungen. Und das alles und meine Frau natürlich, die Aisha, hat mich auf diesem Weg sehr unterstützt.
Ihr Vater hat Sie ein bisschen tatsächlich in diese Richtung gestupst, wenn er sagt, verwirkliche deine Träume. Er starb aber 2012. Hat Ihre Mutter denn noch erleben dürfen, dass Sie als Schriftsteller erfolgreich wurden, gar noch preisgekrönt, eben mit diesem Peter-Huchel-Preis? Hat sie das noch erleben dürfen?
Natürlich, meine Mutter lebt noch.
Wie schön.
Also sie ist gerade in Ägäis und die Geschichte habe ich auch tausendmal erzählt, als sie davon erfuhr, dass ich den Peter-Huchel-Preis bekommen habe, war ihre erste Reaktion, warum gibt man dir Preise? Also, weil sie hat meine Arbeit immer als Hobby gesehen. Das ist ja ein bisschen fremd, dass man mit Schreiben Geld verdienen kann. Und ich habe es auch mittlerweile akzeptiert.
Herr Günçit, ja, Sie reisen viel in die Türkei, in das Land Ihrer Eltern, auch zu diesem Zweck, neue Stimmen zu finden. Sind Sie da in der literarischen Szene ein bisschen verankert?
Neue Stimmen, also leider kann ich nicht alle übersetzen lassen, aber es interessiert mich schon, welche Stimmen oder welche jungen Stimmen in dieser Geografie heute ihre Geschichten erzählen und wie die es erzählen. Mhm. Und das inspiriert mich natürlich, aber wenn man sich das Programmheft anschaut, also Übersetzung aus dem Türkischen passiert alle zwei Jahre mal, mehr Kapazitäten haben wir leider nicht. Dazu kann ich, also jetzt bin ich ganz gespannt. Ich bin auch sehr glücklich eigentlich. Ab nächste Woche erscheinen die ersten Bücher. Insgesamt sind es 10 Bücher im Herbstprogramm. Das hatten wir auch bis jetzt noch nie. Also es wird Poedo 2 geben und wieder aus dem Isländischen, Niederländischen, aus dem Türkischen.
Also alle Sprachen versammelt. Lassen Sie uns mal wieder zu Ihnen selber kommen. Sie sind geborener Nettetaler und Sie sind auch gebliebener Nettetaler, eine Kleinstadt an der holländischen Grenze. Wenn Sie im Land Ihrer Eltern sind, sind Sie da, ja, wer sind Sie da? Besucher, Spurensucher der eigenen Geschichte, zweite Heimat? Was ist das für ein Land für Sie?
Also eine große Beschreibung habe ich dafür nicht. Ich kann nur sagen, ich fühle mich dort wohl. Also jeden Morgen dieses Gespräch mit dem Hirten, mit den Bauern, mal stundenlang über das Wetter, über die Ernte sprechen, das tut gut. Und morgens besuche ich mal den Friedhof und sage, hallo Papa, oder die anderen, die mittlerweile dort liegen, der Onkel, der Opa, die Oma, und einfach diese Gespräche hören und nachts die Glühwürmchen beobachten. Also ich fühle mich auch dort wie zu Hause. Eigentlich kann ich über meine Natur sagen, ich fühle mich überall zu Hause.
Da bekommt man eine schöne Beschreibung von Glühwürmchen und Hirten. Das ist wirklich ein zweites Zuhause. Sie sind Sohn türkischer Eltern. Da ist das Wort Migrationshintergrund nicht weit. Können Sie das eigentlich gut hören?
Mittlerweile finde ich das Wort ein bisschen altgebacken. Aha. Also dieser Migrationshintergrund. Also es ist über ein halbes Jahrhundert her. Und neue Generationen, also sind hier geboren, die machen ihre Arbeit, die leben hier, die sind hier zu Hause. Und warum sollte man das Alte immer noch mittragen? Ich frage mich immer wieder, warum belasten wir das Leben, unser alltägliches Leben mit solchen Worten, mit solchen Etiketten? Das ist meine Meinung. Besonders wenn man sich mit der Literatur befasst. Also da muss man ja schauen, dass man alle Grenzen, alle Mauern irgendwie runterreißt und immer nach etwas Neues sucht. Mhm. Und jetzt ist, glaube ich, auch der richtige Zeitpunkt. Der Fall Salman Rushdie. Also er hat doch jahrelang gezeigt, dass keine Mauern, keine Grenzen existieren sollen. dass man so frei wie möglich sein Wort, seine Meinung äußern soll. Hm? Egal, was der Preis dafür ist.
Sein Preis ist im Moment ein sehr hoher. Er liegt im Krankenhaus. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch hier in unserem Programm mit dem Schriftsteller Feridun Saymoglu, der in einigen Punkten eine ähnliche Geschichte hat wie Sie, Herr Gütschieter. Und er hasst das Wort Migrationshintergrund. Ich selbst kann es auch nicht ausstehen, schon vom Klang her. Aber so richtig fällt einem ja auch nichts Besseres ein. Bei Ihnen stellte ich mir sofort vor, ein Gedicht über das Wort Migrationshintergrund, das klappt nicht, zum Scheitern verurteilt.
Ja, also das wäre unter aller Niveau, glaube ich. Frau Tim, am Anfang habe ich einen Satz gesagt. Also es sind unsere Geschichten. Und wenn wir es einfach akzeptieren, dann haben wir alle ein einfaches, ein besseres, ein schöneres Leben.
Und inzwischen sind wir doch wahrscheinlich auch mit dem Beheimatetsein verglichen mit der Generation Ihrer Eltern bei allen Kritikpunkten ein Stück weiter. Ne? Ihre Eltern, der Sprache nicht mächtig, mussten sich immer bemühen, nicht aufzufallen. Die konnten sich nicht recht wehren, aber inzwischen ist da doch eine ganz andere Generation herangewachsen, ja, die sich ihr Leben, ihr Beheimatetsein in Deutschland auch nimmt.
Ja, das ist auch so ein komischer Moment. Meine Generation, also die wurden alle mit 7 oder 8 spätestens gute Dolmetscher. Die mussten es. Also bei mir war es genauso, als ich meine ersten deutschen Sätze bilden konnte, waren meine Eltern so begeistert. Also die sahen mich, als ob ich so ein Oxford-Student wäre. Und ich wurde überall mitgetragen, zum Rechtsanwalt oder zum Arzt und musste den Dolmetscher spielen. Das gibt es hier heute nicht mehr.
Haben Sie selber noch Schlimmes erlebt in Ihrer Generation oder haben Sie Ihr Dolmetschen ganz souverän machen können und standen in Nettetal immer in einem sympathischen Umfeld?
Allgemein kann ich sagen, dass ich in Nettetal immer, auch heute, ein schönes, geschütztes Leben hatte, habe. Ein Fall, das war, glaube ich, vor 10 oder 15 Jahren, gab es so ein Wahlplakat. Ich möchte die Partei nicht nennen. Da gab es ein Plakat, auf dem eine Frau mit einem Kopftuch und mit einem Koffer in der Hand stand und oben der Titel war Gute Heimkehr. Das war auch der Tag, der mich sehr traurig gestimmt hat, der all meine Illusionen kaputt gemacht hat. Aber dieses Plakat hat mich nachher auch motiviert, anders zu denken, schärfer zu denken, schärfer zu schreiben. Damals konnte ich einfach nicht begreifen, ich kann es heute immer noch nicht begreifen, wie es möglich war, dass dieses Plakat überhaupt überall gezeigt wurde.
Mhm. Dinscher Gütschieter ist heute unser Gast. Und Herr Gütschieter, Sie haben uns versprochen, Sie wollten noch mal nach einem Bild suchen in Ihren Gedichten, an dem wir erkennen können, wie Sie im Kopf manchmal zwischen zwei Sprachen, zwischen zwei Kulturen hin und her turnen. Haben Sie so ein Bild für uns parat?
Ich mache es ganz einfach. Also es gibt eine Zeile in dem Gedicht Die Minimönche. Papa bestellt mir zum Trost eine helle Cola. Also ich weiß, viele können mit einer hellen Cola nichts anfangen. Was ist denn eine helle Cola?
Weiß ich auch nicht.
Ja, okay. Und der Witz ist auch, viele trauen sich auch gar nicht, diese Frage zu stellen, Dinscher, was ist eine helle Cola? In den 80ern, also in Anatolien, Anfang 80er, auch bei uns, also bei meinen Großeltern, war Michael Jackson, Madonna, Cola, die drei, die waren angekommen, die gab es. Aber Fanta gab es, aber keiner wusste, wie man Fanta nennen sollte. Und dann hat man einfach Fanta helle Cola genannt. Das hatte ich vergessen bis vor ein paar Jahren, als wir dann wieder mit der Familie hier auf der Kolbstraße in einem Lokal saßen. Meine Mutter sagte, ich hätte gerne eine helle Cola.
Und alle guckten ganz erstaunt.
Und alle guckten und ich habe, das war für mich ein Moment, also da habe ich dann den ganzen Film zurückgespult und hatte die ganzen Bilder vor mir, die ganzen Stimmen. Sowas gab es doch mal, helle Cola, also Fanta. Und das hat mich dann auch wieder inspiriert, dieses Bild, also in den Text einzubauen.
Die helle Cola als Brücke zwischen zwei Sprachen und Kulturen, das werde ich nie wieder vergessen. Herr Gütschieter, vielen Dank dafür, dass Sie uns so viel erzählt haben und alles Gute weiterhin für Ihr dichterisches und auch für Ihr bodenständiges Leben, das mir sehr imponiert. Danke für das Gespräch.
Ich habe zu danken, Frau Timm.
Und ich möchte den Titel nochmal nennen, den Titel mit dem, des Gedichtbandes, mit dem unser Gast den Peter-Huchel-Preis geholt hat. Der heißt Ich bin das Ghetto. Mein Prinz, ich bin das Ghetto. So viel Vollständigkeit muss sein. Von Dinscher Gütschieter. Mein Prinz, ich bin das Ghetto. Und ist erschienen logisch im Elif-Verlag.